Jesus ao Senhor.
Jesus ist der Herr.
Começamos ontem a nossa conferência.
Wir haben gestern unsere Regionalkonferenz begonnen. Sie wird morgen zu Ende gehen. Und heute ist die zweite Botschaft.
O Senhor possa falar fortemente conosco.
Ich hoffe, dass der Herr stark mit allen von uns reden kann.
Orando, participando, tá bom? E o título dessa mensagem 2 é a importância de ruminar a palavra de Deus.
Und der Titel der zweiten Botschaft ist das Wort Gottes wiederkauen. Ich werde vieles sagen, was gestern auch schon gesagt wurde und auch noch mehr. Wir fangen mit mit 2. Mose. Dritter Mose 11.
Vou ler do versículo 1 até
von Vers 1 bis 7.
Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes:
Und Jehova redete zu Mose und zu Aaron, sprach zu ihnen: Redet zu den Kindern Israel und sprechet: Dies sind die Tiere, die ihr essen sollt, von allen Tieren, die auf der Erde sind. Alles, was gespaltene Hufe. Jetzt Vers 3. Alles, was gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe hat, und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden und von denen, die gespaltene Hufe haben. Das Kamel, denn es wiederkäut, aber es hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll es euch sein. Und den Klippendachs, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll euch sein. Und den Hasen, denn er wiederkäut, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll euch sein. Und das Schwein, denn er hat gespaltene Hufe, und zwar ganz gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Unrein soll es euch sein. Also hier sind die Tiere, die man essen durfte, die mussten gespaltene Hufe haben und wiederkauen. Manche hatten nur eine gespaltene Hufe und haben nicht wiedergekaut und andere waren Wiederkäuer, hatten aber keine gespaltene Hufe. Der Bruder hat es sehr gut gestern erklärt. Der Herr sieht uns wie Schafe. In Johannes 10 sagte er, wir sind die Schafe seiner Herde. Das Schaf hat eine gespaltene Hufe und wiederkäut. Die Kuh auch. Und hier ist das Schwein, der hat gespaltene Hufe, aber der kaut nicht wieder. Das Beste für ein Schwein, er tut es einfach nur essen, einfach nur schlucken. Der kaut es nicht wieder. Wir müssen das Wort Gottes wiederkauen. Was uns gezeigt wurde, in vielen Jahren, seitdem ich in dem Gemeindeleben bin, ist die Wichtigkeit von Gottes Wort, die Wichtigkeit vom gesprochenen Wort, dass wir dieses Wort hören und wiederkauen. Brüder, es macht sehr viel Unterschied, wenn wir in unserem Leben, wenn wir das Wort wiederkauen. Nur hören ist noch wenig. Sie hat viel mehr für dich, dass du rausziehen kannst. Also nur zuhören ist gut, aber du kannst sie wiederkauen, dieses Wort, das du gehört hast. Und Bruder Pedro hat uns sehr viel dabei geholfen. Es scheint, dass er die ganze Zeit dasselbe sagt. Aber warum? Das ist, um uns zu helfen, dieses Wort in unseren Herzen einzugravieren. Wenn nicht, werden wir wie ein Schwein sein. In Matthäus 13 sagt er auch, man darf keine Perlen den Schwein geben. Warum? Weil er nicht mal weiß, was das ist. Er hat zwar eine gespaltene Hufe, aber er kaut nicht wieder. Also Geschwister, wir dürfen nicht so handeln. Das Wort Gottes wie irgendetwas anderes behandeln, wie noch ein anderes Wort, ein normales Wort. Wir müssen ihr Aufmerksamkeit geben, ihr Wort Gottes, und sie wiederkommen. Ich kann meine Erfahrung sagen, dass während den Jahren und vor allem in diesen letzten Jahren habe ich sehr viel Aufmerksamkeit daran gegeben, das Wort zu hören und sie wieder zu kauen. Gestern habe ich das Wort wieder gekaut, habe die tägliche Speise gelesen, habe Eintauchen gemacht. Das alles sind Dinge, die uns helfen, dieses Wort wieder zu kauen, bis sie ein Teil von uns ist. Wenn sie kein Teil von uns ist, dann können wir von ihr keine Nährstoffe entziehen. Es ist wichtig, dieses Wort zu nehmen und wie ein Schaf zu sein. Wiederkauen und wiederkauen und wiederkauen und weiter wiederkauen. Bis dies Teil unseres Seins wird, das ist sehr wichtig. Lass uns nicht wie Schweine sein. Akzeptiere das nicht in deinem Leben. Nimm die Bibel nicht auf die leichte Schulter. Brüder, wir wissen das in der Vergangenheit, dass Bruder Petrus uns gesagt hat. Ich habe mit meiner Frau die Bibel gelesen und etwas, worin wir sehr viel Freude haben, ist, es kostet mir nichts, diese Bibel zu haben. Es kostet nichts, die Bibel für mich zu haben. Für manche hat es das ihr Leben gekostet, damit das die Bibel. Bruder Petrus hat sehr viel darüber geredet. Über Petrus Waldus. Was für ein Leiden war es für ihn, auf die Bibel zugreifen zu können. Er wurde als wie auch der Märtyrer Luther. Den Preis, den sie gezahlt haben, um die Bibel zu haben. Es ist schon fast so einfach, dass wir sie nicht mehr wertschätzen. Lass das nicht in dein Leben ein. Lass das nicht akzeptieren. Wir haben hier Bruder Petrus vor uns. Was für eine Sicherheit für uns. Er sagt uns dieselbe Sache. Eröffne uns das Wort und wir verstehen das Wort. Lass es uns genießen. Lies die Bibel und verwandle sie in deine Hauptspeise. In der Botschaft von heute hat der Bruder gesagt, morgens, ich erinnere mich, früher haben die Menschen einen Spruch verwendet. Du hast mit der Bibel neben dir geschlafen. Es hat sich heute geändert. Heute schlafen die Leute mit dem Handys neben sich auf dem Nachttisch. Es hat sich so leicht geändert. Es war sehr subtil, dass der sich nicht vom Handy loslöst und direkt auf das Handy zugreift, um die letzten Nachrichten zu sehen. Wenn wir nicht aufpassen, gehen wir da irgendwie rein und wir merken, und dann merken wir gar nicht mehr, wo die Bibel in unserem Leben ist. Sei also kein Schwein. Lass uns Schafe sein. Lass uns das Wort wertschätzen. Geben wir dem Wort Wert. Lass nicht zu, dass das Handy zum Beispiel den Raum in dein Leben der Bibel einnimmt. Lies die Bibel. Es ist etwas Schreckliches, das Handy, wenn man nicht aufpasst. Es manipuliert uns. Das manipuliert uns. Lass uns das Wort Gottes wertschätzen und ihr den richtigen Platz in unserem Herzen geben. Oh Herr Jesus, in Apostelgeschichte 10 haben wir da einen Teil, wo Petrus gebetet hat, um Mittag. Und da hatte er eine Vision, wo ein Tuch vom Himmel kam und da waren alle Spezies von Tieren, die man nicht essen durfte. Und Gott sagte zu ihnen, bring es um und iss. Und er hat es nicht akzeptiert. Er hat das Wort Gottes annulliert, um seinen eigenen Vorurteilen Wert zu geben. Beim dritten Mal wurde dieses Tuch wieder weggenommen. Was wollte Gott sagen? Petrus, ich will dich zu den Heiden bringen. Und dann mit viel Schwierigkeit konnte er zu Cornelius' Haus gehen. Damit ihr seht, wie schwer diese Vorteile sind. Aber Gott sei Dank hat er die Tür geöffnet. Paulus hat dem Folge geleistet und das Wort ist dann zu uns gekommen. Wir wurden durch das Wort Gottes erreicht. Wir werden den Vers lesen in 1. Mose 1,1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Also hier im Anfang verstehen wir das nicht. Also wie hat Gott es geschaffen? Hier, eben das Verb schaffen, das ist aus dem Nichts schaffen. Er hatte kein Material. Aber durch das, was nicht existiert hat, kam in die Existenz. Und dann hat er die Himmel und Erde geschaffen. Also das Wort Gottes hat die Kraft der Schöpfung. Sie hat also Kraft der Schöpfung und auch die Kraft der... Die Kraft der Schöpfung, Kraft der Beibehaltung. Wenn wir das Wort Gottes nicht wertschätzen, werden wir eine große Leere haben, keine Konsistenz haben. Wir sehen viele Menschen, die das Leben Gott, die das Wort Gottes nicht mehr wertgeschätzt haben, im Stich gelassen haben, dass sie einfach ein Wrack geworden sind. Warum? Sie haben es nicht mehr wertgeschätzt. Sie sind untergegangen wie ein Wrack, weil ihr Glaube keine Nahrung hatte. Sie wurden also beeinflusst. Also lesen wir Hebräer, Kapitel 1, Vers 3. Kann jemand es für mich lesen? Hebräer 1, 3.
Amen.
Der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zu Rechten der Messe in die Höhe gesetzt. Es wurde durch das Wort Gottes erhalten. Was für ein starkes Wort, dass das ganze Universum durch sein Wort erhalten wurde. Dein Leben wird dadurch erhalten. Zeig in dein Leben, was erhält dich, Geschwister? Ist es nicht das Wort? Wenn man das Wort von uns wegnimmt, haben wir nichts, das uns erhält. Die Menschen, die nicht Gott, die kein Wort haben, die halten sich fest an die weltlichen Sachen und damit gehen sie unter. Wer sich an Materialien, wer sich an Menschen festhält, es gibt Menschen, die sich an andere Menschen festhält. Jemand hat gestern Zeugnis gegeben, dass die sich an Propheten festhalten. Wenn der Prophet stirbt, wird ihr Leben zum Wrack und sie geht unter. Aber das, was uns erhält, ist das Wort Gottes. Lass uns das Wort wertschätzen. Ich will euch ermutigen, wenn du die Bibel liest, lies mehr. Wenn du nicht vergiss nie, das Wort Gottes wiederzukauen. Der Bruder Petrus, wie sehr hat er mir geholfen? Ich höre all seine Nachrichten von ihm. Sein Wort. Unser Live auch am Donnerstag. Wie viel Reichtum gibt er uns da? Was das Wort in so vielen Leben von Menschen macht. Er hat die Erfahrung von einem Jugendlichen in São Paulo darüber geredet. Ein Junge ohne irgendeiner menschlichen Struktur und hat mit einem Lolli an der Ampel gelaufen, war high, voller Drogen, ohne irgendwelche Hoffnung. Da hat er ihn gefragt, ein Bruder ihn gefragt, willst du nicht Missionar mit uns werden? Da haben die Geschwister auf ihn gebetet, ihn gefragt, willst du nicht Missionar mit uns werden? Er war irgendwie verloren, hat gesagt, ja, okay. Also ich weiß nicht die Details von seinem Zeugnis, aber in der Schule hat sich alles geändert. In seiner Klasse ist er jetzt die Nummer eins, in der Schule ist er Nummer eins. Er hatte früher niemand, keine Menschlichkeit. Jetzt hat es sein Leben geändert und hat das Leben seiner Familie geändert. Ein Jugendlicher, was ist das? Das ist 2 Monate her, das hat alles geändert. Was macht das? Gute Räte? Einen guten Rat? Das wäre einfach. Aber tun gute Räte wirklich das Leben verändern? Was kann uns ändern? Das Wort Gottes. Sie hat diese Kraft, diese Macht. Herr Jesus. Wie der Bruder gestern im Buch Kolosser gezeigt hat, Christus ist der verbindende Mittelpunkt zwischen uns und Gott. Er ist die Treppe. In 1. Mose 28 gibt es eine Treppe, die Himmel und Erde verbindet. In Johannes 51 sagt, dass diese Treppe der Sohn Gottes ist, was und das uns mit Gott verbindet. Sie in Kolosser. Was ist passiert, dass sie, was war die Hauptursache, dass sie Christus als Haupt zur Seite gelassen haben, dass sie am Ende sich von Christus entfernt haben? Und das, was sich gezeigt hat, das waren sündhafte Dinge. Es hat sie von Christus weggezerrt. Geschwister müssen jeden Tag Christus als unseren Haupt suchen. Was heißt es, unseren Haupt suchen? Derjenige, der in unserem Leben Richtung gibt. Ihn suchen. Wie suche ich Christus praktisch? Im Wort, in der Bibel, in der Gemeinschaft mit den Geschwistern. Und diese ganze Atmosphäre, die der Herr uns in der Gemeinde gegeben hat, ist, um uns zu helfen, uns mehr mit Christus in Verbindung zu setzen. Stell dir vor, hier der Mehrteil von Brasilien herkam. Stell dir vor, wenn es hier kein Gemeindeleben gäbe. Stell dir vor, Gustavo, nein, ohne das Gemeindeleben hier, wie das wäre. Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Geschwister, das Gemeindeleben ist so gut. Wie wunderbar ist es, das Gemeindeleben zu haben. Ist es eine kleine Herde? Ja. Und wenn wir es untereinander sehen, ein Problem ist größer als das andere. Aber es ist so, die Gemeinde ist ein Krankenhaus. Es ist, um sich um die Kranken zu kümmern. Wir sind im richtigen Ort, um andere zu kümmern. Herr Jesus, schauen wir uns hier Offenbarung 2. Das Risiko, was mit der Gemeinde in Ephesus passiert ist, nachdem sie das Wort Gottes im Stich gelassen haben. Ich habe ein paar Verse gelesen, um den Kontext zu verstehen. Kapitel 2, 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, die inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Denn wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Also Geschwister, sie waren nicht in sündhaften Dingen verwickelt. Im Gegenteil. Warum hat also der Herr sie abgelehnt? Warum hat also der Herr sie abgelehnt? Sie haben also die erste Liebe verloren. Die erste Liebe fallen lassen. Das ist etwas, was du weißt, was du tust. Das Handy verlieren, das machst du nicht mit Absicht. Aber sie haben die erste Liebe im Stich gelassen. Warum haben sie im Stich gelassen? Im Vers 7 erklärte es. Weil der Herr gesagt hat, wer braucht, also um überwindet zu sein, sie brauchen Nahrung vom Baum des Lebens. Also sie haben aufgehört, die Nahrung vom Baum des Lebens zu nehmen, vom Wort Gottes. Der Herr hat den Menschen im Garten Eden gelassen, um sich vom Baum des Lebens zu ernähren. Er hat es also nicht getan und hat sich kaputt gemacht. Sie haben also die erste Liebe im Stich gelassen. Wie schrecklich ist das? Ich habe schon viele Geschwister gesehen, nicht hier, aber woanders schon. Die haben sich hinter vielen Diensten in der Gemeinde versteckt. Sie haben aktiv gedient. Aber was war wichtiger, Geschwister? Was sie zum Dienst motiviert, muss das Wort sein. Aber hier war es nicht mehr das Wort. Sie haben Dinge für Gott getan, aber ohne, dass das Wort Gottes die Motivation dazu war. Sie haben sich in vielen Dingen versteckt und haben dabei das Wort Gottes zurückgelassen. Der Herr hat nicht die Dinge, die sie getan haben, abgelehnt. Er hat abgelehnt, was sie aufgehört haben zu tun. Was haben sie aufgehört? Sie haben die erste Liebe verlassen. Und zwar mit Absicht. Wegen vielen Dingen. Es redet nicht von Sünden. Wir in dem Gemeindeleben müssen sehr viel aufpassen. Ich war schon sehr aktiv im Gemeindeleben. Ich habe mich um sehr viele Gemeinden gekümmert, habe sehr viel gereist. Ich hatte keine Zeit für die Bibel. Ich hatte Zeit für viele Dinge von Gott, aber wenn es darum ging, um die Bibel zu lesen, dann war ich nicht mehr nobel. Ich war schon müde, ich war schon ausgelaugt, es war schon Zeit zu schlafen oder ich musste sehr früh aufstehen. Aber manchmal habe ich die Bibel gelesen, um etwas zu den Geschwistern zu sagen, aber es war keine Priorität. Gottes Wort war keine Priorität. Was habe ich gemacht? Ich habe sehr viele Dinge getan. Also schau mal, die Gefahr, die wir haben. Wer viel dient, wir wissen, es gibt dieses Risiko. Wenn man viele Aktivitäten tut, aber ohne dem Wort Gottes die richtige Aufmerksamkeit zu geben, das tut uns sehr schnell. Das kann sehr schnell passieren. Das Wort Gottes muss eine Priorität in unserem Leben sein. Das Wort Gottes, die Botschaften hören. Es ist wichtig, die Botschaften zu hören. Ich möchte euch ermutigen, die Botschaften von Pedro Dong zu hören. Jeden Donnerstag gibt es neue Botschaften. Er reist gerade sehr viel. Hör die Botschaften, hör die Lives von ihm. Wisst ihr, die regionale Botschaften. Aber höre zu, Geschwister, wir hören sehr viel. Wir hören sehr viel. Geben also dem Gehör, was uns erhalten wird, ernähren wird. Ich sage euch das, weil ich das tue. Das hat mir sehr viel geholfen. Ich und meine Ehefrau, wir hören gerade die ganze Zeit die Botschaften von Pedro Dong. Das hat uns sehr viel geholfen. Nicht nur, wie es gestern mitgeteilt wurde, nur die Bibel. Ich höre keine Botschaft mehr, ich lese nur die Bibel. Okay. Aber du wirst ein isolierter Christ sein. Und du wirst dann diejenigen, die Bibel lesen, verurteilen. Du liest also die Bibel, um daran zu verurteilen. Und es wird Liebe fehlen. Weil du hast eine gute Gemeinschaft mit dem Herrn, aber keine mit den Geschwistern. Weil manchmal lesen deine Geschwister die Bibel nicht. Und du liest es und dann benutzt du das, um sie zu verurteilen. Wir sagen das hier, ohne jemanden zu verurteilen. Im Gegenteil, wir möchten euch ermutigen. Und wenn ich es euch sage, möchte ich mich selbst ermutigen, dass die Bibel unser Leben wird. Teil unseres Lebens. Das ist unser Herz, wenn wir von der Bibel leben. Das ist nicht, dass wir euch das zwingen wollen, dass ihr die Botschaft gezwungen wird. Das ist, um euch zu ermutigen. Warum, Geschwister? Wenn das von uns weggenommen wird, werden wir leer. Das ist eine Leere. Matthias hat mit seiner Familie diese Tage verreist. Aber es gibt irgendeinen Moment, wo man zu Hause vermisst, auf der Reise. Ich hatte es noch nicht so sehr, dein Heim vermisst hast. Oder so, wenn du die Bibel nicht die ganze Zeit liest, nicht immer liest, fehlt etwas. Wenn man daheim ankommt, ist man so, ach, wie schön, ich bin da angekommen. Lass uns der Bibel Aufmerksamkeit geben und das Wort Gottes wertschätzen.
4. Mose 6. 5. Mose.
5. Mose, Entschuldigung. 5. Mose, Kapitel 6. Ab Vers 1.
Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren. Ich brauche hier die Brille, sonst erkenne ich das nicht. Die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den Herrn, dein Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete. Du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, damit deine Tage lange wären. Amen. Und dann 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du auf dem Weg gehst und du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Also hier, Geschwister, zeigt dir, dass alles, was wir tun werden, in allem, was wir tun, muss das Wort eingeschärft werden. Einschärfen ist, einprägen. Der Herr will das Wort Gottes in uns einschärfen, weil wir nicht, wird der Feind. Da in Matthäus 13 gibt es die Parabel vom Joch. Das Parabel der Saat. Der Herr kam, hat auf dem Feld gesät, dann kam aber der Feind und hat Kraut dazu gesät. Die ganze Zeit kommt also der Feind und sät Kraut in uns. Wenn wir schlafen, was ist Schlafen? Wenn du schläfst, wenn du schläfst, bist du nicht in dir. Wenn du schläfst, du bist in einer anderen Atmosphäre. Du weißt nicht, wo du bist. Du bist also nicht aufmerksam, unaufmerksam. Und genau in diesem Moment kommt der Feind und sät diesen Kraut, Unkraut. Wenn du merkst, dass das nicht passiert, ist schon passiert. Wenn jemand negativ über einen Bruder zu dir redet, fängst du an, darüber nachzudenken. Alles, was zu dir geredet wird, denkst du nach. Und du kannst dich davon nicht loslösen. Gibt es Weizen? Ja, aber da ist der Unkraut mittendrin. Also lass uns nicht in diesem Sinne schlafen. Lass nicht zu, dass der Feind in unseren Herzen sät. Deswegen sagt er, liebe den Herrn mit all deinem Herzen, mit all deinem Verstand, all deiner Kraft. Weil sonst lässt du platzen am Herzen und da kommt der Unkraut. Also schärfen wir das Wort Gottes in uns ein. Lies die Bibel, lies die Botschaften, hör die Botschaften, hör das Wort, das gerade gesprochen wird. Das wird uns schützen. Das wird uns schützen vom Feind, der Unkraut in unserem Herz sehen möchte. In Matthäus 13, da gibt es 4 verschiedene Erden, Arten von Erden. Und alle haben das Wort Gottes bekommen. Aber alle 4 haben die eigene Situation. Die haben es bekommen und da kam der Feind und hat das Wort aus seinem Herzen gestohlen. Das will der Feind machen. Stehlen, umbringen und zerstören. Das will der Feind machen. Wenn wir nicht aufpassen, Geschwister, wird er es von uns stehlen. Wir fangen an, hier zu sein, denken aber an so viele andere Dinge nach. Und er stiehlt diesen Moment, so wertvollen Moment, welches wir mit sehr viel Schwierigkeit geschafft haben, hier zu sein. Und das stiehlt er dann von uns. Er wird dich zu woanders hinbringen. Ist das schon mal passiert? Also lass uns unser Herzen schützen. Lass uns Gottes Wort aufmerksam zuhören, damit dieses Wort eingeschärft wird in uns. Der Bruder Petrus hat so sehr daran gearbeitet, dieses Wort in unserem Herzen einzuschärfen. Lassen wir zu, dass die Bibel uns eingeschärft wird. Das ist Errettung für uns. Herr Jesus, Amen. Ich möchte den Vers in Psalm 119 lesen. Psalm 119, ich werde nicht alle Verse lesen, aber erwähnt 32 Mal das Wort Gottes. Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Amen. Sehen wir hier, Geschwister, das Wort Gottes ist eine Lampe, eine Leuchte. In der Dunkelheit bist du da abhängig, wo deine Füße hindappen. Aber hier zeigt es, dass es eine Leuchte ist. Es heißt, wir werden nicht, es wird nicht zulassen, dass wir stolpern. Es zeigt uns auch unseren Pfad. Wir werden einen klaren Pfad haben. Wenn wir das Wort nicht haben, wenn das Wort weggenommen wird, werden wir stolpern. Wendet euch in Matthäus 4, als der Herr sein Ministerium angefangen hat. Er war im Meer Galiläa. Dass im Schatten der Finsternis, im Schatten des Todes ihn das Licht erleuchtet hat. Da hat der Herr gesagt, ihr müsst euch Buße tun. Aber wenn der Herr gesagt hätte, ihr müsst Buße tun, ohne sie erst mit dem Licht erleuchten, hätten sie es nicht getan. Sie wussten es nicht, weil sie in dieser Dunkelheit waren. Also als das Licht kam, wurden sie erleuchtet, wo sie waren. Und dann konnten sie Buße tun. Und einer derjenigen, die der Herr gerufen hat, war Petrus. Wo war Petrus? Im Meer von Galiläa. Er hat gefischt. Es war nichts Falsches darin, sein Leben zu leben. Aber er war im Reich des Todes, im Schatten des Todes. Und daher erleuchtet Gottes Wort ihn. Und er hat Buße getan, sein Leben verändert. Das Wort Gottes hat diese Kapazität, uns zu erleuchten und unseren Zustand, in dem wir sind, aufzuzeigen, in dem wir waren oder sind. Ich habe heute ein Zeugnis gehört von einem Bruder, das ich sehr fantastisch fand. Ich weiß nicht, wie viele den Bruder Reinaldo von Belo Horizonte kennengelernt haben. Das war ein Bruder, der hat sogar heute eine Botschaft gegeben. Er hat gesagt, dass er durch eine sehr schwere Zeit in seinem Leben gegangen ist, die schlimmste Zeit seines Lebens. Ich, der ihn kannte, wusste, was durch er ging. Aber er hat aufgehört, sich zu versammeln und wollte den Tod. Er wollte nichts mehr wissen, er hatte keine Hoffnung mehr für das Leben, keine Erwartung mehr. Und eines Tages war er in seinem Haus, hat da geweint. Er wusste nicht genau, was er machen soll in dieser Zeit. Und plötzlich kam Bruder Reinaldo, der aus seinem eigenen Haus gegangen ist und im Haus von diesem Bruder 8 Uhr morgens angekommen ist. Er musste 400 Kilometer reisen, ist da um 8 Uhr morgens bei diesem Bruder angekommen, hat bei ihm geklopft, ist angekommen, hat ihn umarmt und hat es genau gesehen. Er hat 20 Minuten lang nichts gesprochen. Er saß nur da, ohne zu reden. Am Ende hat er ihn darum gebeten, aufzustehen. Er ist aufgestanden, hat ihn umarmt und ist weggegangen. Er hat nichts gesagt, hat nicht mit ihm gebetet, hat nicht die Bibel gelesen, hat keinen Rat gegeben. Und er war bereit, wenn er mir irgendwas sagt, werde ich mich schützen. Ich will es nicht mal wissen. Er war voller Zorn. Und bis heute ändert sein Leben. Diese Haltung vom Bruder hat nichts von ihm erwartet. Das war diese Haltung vom Bruder hat ihn errettet. Da 20 Minuten lang mit ihm zu sitzen, mit dem Kopf nach unten, ohne irgendwas zu sagen. Am Ende hat ihn darum gebeten, aufzustehen, hat ihn umarmt und ist gegangen. Dies hat es verändert. Er ist dann noch, hat gekniet, hat dann gebetet, hat um so viele Dinge sich an den Herrn entschuldigt. Und das wurde erleuchtet und hat sein Leben verändert. Und bis heute hat er sein Leben verändert und hilft in seinem Leben. Hat sich geliebt gefühlt. Warum? Das ist die Liebe. Was hat den Bruder dazu gebracht, aus seinem Haus rauszugehen und zu diesem Bruder zu gehen? Die Liebe Gottes. Das war die Liebe Gottes, lebendig in einer Person, die zu ihm gebracht wurde. Ich fühle mich sehr privilegiert. Ich bin so geliebt in der Gemeinde. Wow, wie sehr wird um mich gekümmert, wie sehr wird mir geholfen. Wenn ich heute hier bin, fühle ich mich schuldig, ewig schuldig. Ich bin durch eine Situation in meinem Leben durchgegangen. Ich hatte keine Hoffnung, keine Erwartung mehr für mich. Und plötzlich kam ein Bruder bei mir daheim an. Es ist ähnlich wie diese andere Erfahrung. Es kamen 3 Brüder, haben mich umarmt und haben angefangen, mit mir zu weinen. 4 Männer, die unter einem Baum geweint haben. Die haben nichts geredet, einfach nur geweint. Und wir sind eine Weile geblieben. Und dann haben sie gesagt,
Brüder, Bruder, weißt du, warum du getan hast, was du getan hast? Und weil wir dich gebetet haben. Und ab da habe ich mich für das Gemeindeleben positioniert. Bis dahin hatte ich mich noch nicht entschieden für das Gemeindeleben, aber das hat meine Geschichte verändert. Ich hatte ihnen nichts erzählt. Sie haben gesagt, du hast nichts getan, weil wir für dich im Gebet waren. Es waren drei Männer. Aber für mich, weiß nicht, für mich war es Gott, der da gekommen ist und mich errettet hat. Das hat mein Leben verändert, Geschwister. Lass uns so mit den Geschwistern umgehen. Lass uns nicht von den Geschwistern verlangen. Beim Samariter, wer hat ihn umgebracht? Die Leute, die umgebaut sind, die da herumgelaufen sind. Die anderen, die da gekommen sind, haben gesagt, das ist ein Problem. Ich werde mich nicht mit ihr sehen lassen. Und dann kam ein guter Samaritaner und hat diesen zerfetzten Mann gesehen, hat die erste Hilfe geleistet und hat ihm geholfen, hat sich darum gekümmert. Wenn du zurückkommst, hat er dann in der Gaststätte gesagt, wenn ich zurückkomme, werde ich das geben, was fehlt. Das muss unser Herz sein. Sich in Liebe um unsere Geschwister kümmern. Natürlich erwarten wir, dass die Geschwister weiterkommen. Aber machen wir es durch Liebe. Alles, was diese Tage auf die Beine gestellt wurde, alle haben sich bemüht. Amen. Lesen wir, ich bin schon fast zu Ende. Johannes 21. Johannes Kapitel 21, Vers 15.
Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro.
Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Natürlich liebe ich dich, Herr. Warum fragst du mich das, Herr? Ja, wirklich. Also, was hat er hier gesagt? Weide meine Lämmer. Was hat er gemacht? War es Sünde? Nein. Aber er sollte die Lämmer weiden. Er hat gefischt. Aber was war wichtiger in dem Moment, was der Herr gebeten hat? Weide die Lämmer. Der Herr hat dieselbe Frage dreimal gestellt. Wir sagen, ich liebe den Herrn, ich liebe Gott. Aber auf praktische Weise sehen wir das nicht. Wie lieben wir Gott? Indem wir die Geschwister lieben. Indem wir uns um die Geschwister kümmern. Und die Geschwister zu uns bringen. Wir müssen die Geschwister weiden. Wenn wir die Liebe zwischen uns wegnehmen, bleibt nur die Formalität. Fehlt das Öl, der. Das ist die Situation. Also sind wir hier in 1. Petrus, Kapitel 5. Das war Petrus, der geredet hat. Dann sagt hier Petrus, in 1. Petrus 5. Die Ältesten unter euch nun, Kapitel 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mittelteste und Zeuge der Leiden der Christus und auch Teilhabe der Herrlichkeit, die offenbar werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus Schändlichkeit, Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Amen. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der das ist interessant, dass wer das spricht, ist Petrus, weil in Johannes 21 fragt ihn der Herr: Liebst du mich? Und er antwortet: Ich liebe dich. Aber jetzt Petrus, er ermahnt sie hier, ich ermahne euch.
Er bittet die Ältesten der Gemeinde, dass sie die Herde Gottes hüten. Also ich bitte euch, Geschwister, dass jemand, der früher die Religion des Weidens hatte, aber Petrus wurde so sehr vom Herrn geweidet, dass er angefangen hat, andere darum zu bitten. Ihr müsst die Weide Gottes hüten. Ihr müsst die Herde Gottes weiden. Um es zu beenden, lesen wir 1. Samuel, Kapitel 16. Ich zeige das alles, Geschwister, das Wort im praktischen Sinne, das Wort wiederkommen, das Wort in uns eingeschärft werden, wie es uns in diesen Zeiten gezeigt wurde. Der Bruder hat gestern gezeigt, wir würden zeigen, sie muss eine Reaktion in uns auslösen. Was ist das, eine Reaktion im praktischen Sinne? Es ist sich um die Geschwister kümmern. Klar, wir haben die Korportage, also das Evangelium predigen. Das ist etwas, das gerade sehr stark ausgeprägt ist in unserer Mitte. Heute durfte ich leider nicht mitkommen, aber die Korportage wird gemacht. Das Evangelium predigen wird getan.
Essa via de uma com essas duas mãos, né?
Das ist für die von außen und die von drin. Das Evangelium predigen und die Gemeinde aufbauen. Also hier in 1. Samuel Kapitel 16, Vers 10. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai: Sind das die jungen Leute alle? Er antwortete: Der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai: Sende hin und lass ihn holen. Denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Und da sandte er ihn hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach: Auf salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Also hier hat er 7 Söhne, Isai 7 Söhne. Es gab 6, wo er hatte 8 Söhne und David war der 8. Und es gab andere, die Samuel gesehen hat und gesagt: Nein, das ist nicht möglich, es muss jetzt der sein. Da hat der Herr gesagt: Nein, das ist nicht dieser. Da hat der Isai gefragt: Gibt es noch einen? Ja, es gibt noch einen. Ah, es wäre wie wenn, der ist nicht so wichtig. Der ist da irgendwo, so ein verweidete Schafe dort. Nein, ruf ihn. Und als er kam, hat er gesagt: Das ist er. Was hat er gemacht, Brüder? Er hat die Schafe geweidet. Zusammen, seine Brüder könnten vielleicht eine größere, wären vielleicht besser dafür, aber sie haben nicht die Schafe geweidet, aber er war dort. Er war ein Außenseiter. Was hat er gemacht? Er hat sich um die Schafe gekümmert. Er hat sie nicht auf irgendeine Weise geweidet. Jetzt hier Kapitel 17. Vers 32. Und David sagte zu Saul: Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David: Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen. Also dem Philister, der Goliath war. Denn du bist ein junger Mann. Er ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul: Dein Knecht weidet die Schafe für seinen Vater. Wenn mal ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen, den Bären geschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philister retten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt und zog ihm einen Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sagte David zu Saul: Ich kann nicht damit gehen, denn ich habe es nie versucht. Und David legte sie wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöckchen zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David: Komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, des Herrschers, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Also wir kennen diese Geschichte. Aber warum konnte David diesen Riesen erschlagen? Er war 3 Meter groß. Stellt euch vor, ich kann es nicht mal vorstellen, was 3 Meter sind hier. Er war ein Monster. Er war fast die Höhe von diesem Dach. Er war ein laufender Monster. Alle hatten Angst vor ihm. Und er hat sehr lange Zeit das Heer Israels bekämpft und alle hatten Angst. Und sagt David: Schau mal, ich habe den Löwen und den Bären besiegt. Natürlich werde ich auch ihn besiegen. Es ist klar, dass ich siegen werde. Warum? Er ging nicht mit seiner eigenen Kapazität. Und Saul hat ihn mit all diesen Rüstung bekleidet, und er braucht das nicht. Er ging und hat Goliath besiegt. Warum? Weil der Herr ihn vorbereitet hat. Was hat er gemacht? Er ging hinaus. Das ist interessant, ich habe es nicht gelesen. Aber als er hinausging, um Goliath zu besiegen, hatte die wenigen Schafe, die er behütet hat, mit einer Wache. Er hat sie nicht einfach dort allein gelassen. Er hat eine Wache bei ihnen gelassen, um zu diesem Schlachtfeld gehen zu können. Und er ging im Namen des Herrn. Und Geschwister, der Herr konnte verherrlicht werden und der Feind wurde besiegt. Lass das uns mitnehmen. Lass uns um die Schafe kümmern. Ein Löwe. Stell vor, gegen einen Löwen zu kämpfen, ihn beim Bart zu greifen und zu bringen. Warum hat er das getan? Wegen diesen Schafen. Das Schaf eigentlich war ein Tier. Würdest du dein Leben in Gefahr bringen wegen diesem Lamm? Es ist besser, dein Leben zu retten und wegzugehen, aber er hat das nicht getan. Selbe Prinzip, weil wenn er dieses Herz hatte, hat der Herr ihn als Hirte zum Volk Israel getan, eingeteilt. Sogar hier sind wenige Schafe hier in Deutschland. Wir sind keine große Herde. Wir sind eine kleine Herde hier in Deutschland. Aber lass uns jeden Bruder wertschätzen. Lass nicht zu, dass der Löwe oder ein Bär die Geschwister wegzehren. Das war voller Löwen. Petrus hat gesagt, der Feind läuft wie ein Löwe, der schreit und sich eine Beute sucht. Lass uns nicht zulassen, dass der Löwe unsere Geschwister besiegt. Lass uns nicht zulassen, dass Geschwister Nahrung zum Feind werden. Ich alleine schaffe es nicht, Alexander allein schafft es nicht und du allein schaffst es auch nicht. Lass uns also gegenseitig schützen. Lass uns diese Weide, lass uns also die Schafe Gottes behüten. Die Herde Gottes hüten. Lass uns aufeinander aufpassen. Du machst
du machst. Du bist Teil der Herde. Lass uns es wertschätzen. Lass uns für die Geschwister kämpfen. Lass nicht zu, dass der Bär die Geschwister wegzehrt. Alle Geschwister sind so wertvoll für den Herrn. Jesus ist der Herr. Amen.